Halleluja, was für eine Anbetung, was für eine wunderschöne Gemeinschaft. Wir sind eine geballte Kraft von Glauben, Gläubigen hier und ich sehe bis in die hinterste Ecke, da ist jeder dabei mit ganzem Herzen und das ist etwas ganz Besonderes an der Männerfreizeit. Ich meine, ich glaube, manchmal haben wir das nicht mal in unseren Gemeinden so viel Gegenwärtigkeit, so viel Anbetung, so viel Geist. Und das ist schon eine ganz spezielle Konstellation hier an der Männerfreizeit, die ich ganz besonders schätze. Das ist angefangen mit der ganzen Organisation, wofür wir euch ganz herzlich danken möchten. Wir wissen, was das heißt, solche Männerfreizeit vorzubereiten und sind auch wieder bereit, das später zu tun, vielleicht als Brüder, als Team in der Schweiz und auch die Leader, die Leaderleiter, alles. Also es ist eine wunderbare Woche. Wir können nur sagen Halleluja.
Halleluja.
Was heißt Halleluja? Es ist, heißt nicht so etwas wie Holdria Kuku oder was immer, oder? Ich meine, jetzt singen da die mit den Ländlermusik und so, singen manchmal Halleluja und dann singen sie von den feschen Mädels und so. Also ich glaube, das passt nicht ganz zusammen irgendwie. Die wissen nämlich gar nicht, dass Halleluja heißt, lobt den Herrn, also übersetzt. Oder? Also jedes Mal, wenn wir Halleluja sagen, sagen wir, lobt den Herrn. Ich habe diesmal keine PowerPoint gemacht, aber ich sage jetzt jedes Mal Punkt 1, Punkt 2 und dann wisst ihr auch, dass der nächste Punkt dran kommt und eigentlich mit jedem Punkt der Vortrag des Einzelnen, wie soll ich sagen, ein bisschen zusammengefasst wird, aber auf meine Art. Ich wusste ja noch nicht, was die einzelnen Brüder dann jeweils zu sagen haben. So habe ich einfach zusammenfassend für mich, ich habe in St. Gallen schon 6 Mal über Anbetung gepredigt und habe sehr viel für mich profitiert und deshalb fühle ich mich auch ruhig heute und sicher, weil ich weiß, von was ich spreche. Aber ich möchte jetzt zum Punkt 1 kommen und dann denken wir natürlich alle an Wolframs Predigt am Montagabend. Das hat dann damit zu tun. Also Punkt 1. Wir sind zur Anbetung berufen. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir ihn anbeten. Gott will angebetet werden. In der Anbetung drücken wir unsere Verehrung aus gegenüber unserem Schöpfer Gott und die Wertschätzung für das physische und für das geistige Leben, das er uns geschenkt hat. Wir bekennen eigentlich mit anderen Worten, ich liebe dich, Herr, und ich gehöre ganz dir. Das ist Anbetung. Das ist es auch, was wir dem Herrn am ersten Tag der Woche zum Ausdruck bringen, wenn wir uns mit anderen Gläubigen zur Anbetung versammeln. Im Psalm 95, Vers 1 heißt es, kommt, lasst uns dem Herrn jubeln und jauchzen, dem Fels unserer Hilfe. Lasst uns mit Lobpreis vor sein Angesicht treten, mit Gesängen ihm jauchzen. Gott weiß, wenn wir ihn nicht anbeten, dann suchen wir irgendetwas anderes, das wir verehren oder vielleicht vergöttern könnten. Wir Menschen, wir sind so gemacht, wir brauchen irgendwie einen Helden, ein Vorbild, ein höheres Wesen, das uns allen überlegen ist und das wir verehren können. Und deshalb sind wir zur Anbetung Gottes bestimmt. Wie schon gesagt, auch das ganze himmlische Heer wirft sich nieder vor dem Thron und betet Gott an. Weil wir Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind, sehnen wir uns nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Gemeinschaft. Und Gott sehnt sich auch nach uns. Und leider lehnt der moderne Mensch die Beziehung zu seinem Schöpfergott ab und hat deshalb ganz vergessen, wofür er eigentlich geschaffen und bestimmt wurde. Zweitens, Anbetung ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen. David bekannte im Psalm 122,1: Ich war voller Freude, als sie zu mir sprachen, wir gehen zum Haus des Herrn. David hat sich gesehnt nach der Anbetung Gottes. David erkannte, dass die Anbetung im Tempel seinen menschlichen Bedürfnissen entsprach. Man könnte sagen, wie das Zwitschern die Vögel erfüllt, so erfüllt uns Menschen die Anbetung. Also ich gehe sehr oft nach Hause und bin einfach innerlich erfüllt am Sonntag von der Anbetung. Wir haben so schöne Anbetungsstunden gehabt und ich danke dem Herrn natürlich besonders, weil ich könnte ja heute noch ganz alleine sein in St. Gallen und habe heute Brüder, ein wunderbarer Schwiegersohn mit einem noch wunderbareren Großkind. Und wenn wir da zusammenkommen am Sonntag und jetzt plötzlich die Aufgaben verteilt werden können, dann sage ich innerlich immer wieder, Herr, ich danke dir für diesen Bruder, den du mir geschenkt hast. Und ich habe das erst schätzen gelernt, die Bruderschaft in St. Gallen, als ich keine mehr hatte. Zu Hause mit meinen Eltern, das war immer eine Sache, ja, Bruderschaft, Gemeinde. Aber in St. Gallen, als plötzlich niemand mehr da war, da habe ich es geschätzt, mit anderen anbeten zu dürfen. Das ist etwas Wunderschönes. David hat das auch geschätzt. Und deshalb lesen wir auch in den Psalmen zum Beispiel an verschiedenen Orten mit anderen Worten, lass mich leben, Herr, damit ich dich anbeten kann, denn die Toten können dich nicht mehr preisen. Jesus lebte verschiedene Anbetungsformen vor und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir das gut unterscheiden und es hat eine Berechtigung, wenn wir eine Tafel anbringen, hier findet eine Anbetung statt, weil es gibt eine Anbetung, also Jesus betete, es gab Momente, da betete Jesus an einsamen Orten an, zum Beispiel, ich denke dann Markus 1, wo er früh morgens aufstand, um zu beten, oder natürlich auch, als er einen Steinwurf weiterging vor seinem Tod, und da betete er Gott, den Vater, an, für sich ganz alleine. Und dann gab es Momente, in denen er öffentlich anbetete, im Tempel oder in der Synagoge. Wir sehen ja, wie in der Synagoge die Schriftrolle gereicht wird und er dann das alles vorliest. Also auch das ist Anbetung und das ist eine ganz spezielle Form der Anbetung. Und dann gibt es natürlich die andere Form, von der wir eigentlich diese Woche am meisten gesprochen haben, weil es eigentlich darum ging. Und das ist das, was ja so bemerkenswert ist an Jesus. Der Gottesdienst Jesu hörte nie auf. Und ich möchte lieber fast sagen, Gottesdienst als Anbetung, ob schon das auswechselbare Begriffe sind. Nachdem Jesus den Tempel verließ, war für ihn das nicht das Ende. Er ging hinaus, heilte Menschen, er verkündigte das Wort, er zeugte vom Vater. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese drei Anbetungsformen gut unterscheiden. Die eine Form schließt die andere nicht aus. Und wenn wir manchmal mit Leuten sprechen auf der Straße oder so, heißt es, ja, ich bete Gott in der Natur an. Ja, das ist okay, das kannst du tun, aber das heißt nicht, dass du deswegen nicht an der Versammlung am Sonntagmorgen erscheinen solltest, um Gott dort, ganz speziell mit Brüdern und Schwestern, den Herrn anzubeten. Drittens, Gott möchte mit uns leben. Das wäre jetzt mehr in die Richtung von Andreas. Unser himmlischer Vater möchte unsere Wohnstätte sein. Unsere Handynummer möchte er sein. Unser himmlischer Vater. Er möchte ein sicherer Hort sein für uns. Er möchte unser Fels, unsere Burg sein, wo wir uns geborgen fühlen. Der Herr möchte unser Zuhause sein. Der Ort, an dem wir unsere Schuhe ausziehen, unseren Trainer anziehen und uns gemütlich machen. Der Ort, wo wir uns zurückziehen, um wieder auftanken zu können, um Erholung zu finden. Der Ort, wo wir uns auch sicher fühlen vor allen Feinden und Problemen des Lebens. Der himmlische Vater hat kein Interesse, für uns bloß ein Wochenendhaus zu sein oder ein Bungalow. Oder vielleicht irgendeine Ferienhütte hoch auf den Bergen. Er möchte auch kein Altersheim sein für uns. Gott möchte viel mehr. Er möchte uns jetzt und jederzeit unter seinem Dach bergen. Er möchte unsere Postadresse sein. Er möchte unsere Mailadresse sein. Zum Beispiel rene.foser@, sagen wir, weil alles Englisch ist im Internet, homeofgod.net. Er möchte, dass wir in seinem Haus wohnen, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann und in unseren Herzen wohnen kann. Als das Volk Israel durch die Wüste zog, da erschien ihnen Gott nicht nur einmal im Tag, sondern er war konstant gegenwärtig. Durch eine Wolke während des Tages und eine Feuersäule während der Nacht. Bevor Jesus in den Himmel entrückt wurde, versprach er all seinen Nachfolgern, ich bin gar nicht nervös, Matthäus 28,20, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Versprechen, das er einhält, weil er hat sämtliche Versprechen immer eingehalten. Wer verstanden hat, dass Gott, unser Schöpfer, immer bei uns sein möchte, als unsere Tageswolke, als unsere Feuersäule in der Nacht, der führt ein verändertes Leben. Der Himmel kennt keinen Unterschied zwischen Sonntag und Montag. Wer Gott anbetet, der sagt Ja zu einem Leben mit Gott. Dann viertens, Anbetung heißt sich absondern für Gott. Als Mose den brennenden Busch sah, der nicht verbrannte, da wurde er neugierig. Und langsam näherte er sich dem Spektakel. Und plötzlich sprach eine Stimme aus dem Busch, kommt nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Was bedeutet das? Was ist das für eine Aufforderung? War das speziell heiliger Boden dort? Nun, es bedeutet, dass der Ort, wo sich der Allmächtige Gott befindet, heilig ist. Und darum ist nichts Unheiliges zugelassen an diesem Ort. Schuhe waren in der damaligen Kultur etwas Unheiliges, etwas Schmutziges, etwas Anstößiges. Sie waren für die schmutzigen und staubigen Straßen und Wege bestimmt. Noch heute werden in den östlichen Kulturen die Schuhe ausgezogen. Bevor man in zum Beispiel einen Tempel geht oder in einen Palast oder sogar in eine Wohnung. Wir in der Westeuropa machen das so. Also wenn die Amerikaner zu uns zu Besuch kommen, das sind sie sich nicht gewohnt. Bei ihnen geht man da immer rein mit den Schuhen an. Und die meisten von uns, bei uns werden die Schuhe einfach deponiert, abgezogen. Da ist man nachher mit den Socken oder barfuß unterwegs.
Bei uns gibt es Hausschuhe.
Das ist auch. Und die sind vorher geheiligt worden.
Wir haben Hausschuhe für Sie oder für dich. Das heißt also praktisch, wechseln die Schuhe. Sehr vornehm gesagt.
Okay, ja, das ist auch gut. Also wir haben auch Hausschuhe, aber nur so billige Pantoffeln. Müssen mal schauen, welche du hast. Aber in Indien ist es noch heute eine Beleidigung, wenn man so da sitzt, dass andere die Fußsohle der Schuhe oder sogar der Füße sehen können. Ich habe das irgendwo gelesen von einem amerikanischen Missionar, oder? Die wissen ja oft nichts, wie das läuft, und dann gehen sie irgendwo hin und sitzen hin und machen so, und dann waren das eigentlich für die anderen eine totale, wie sagt man, Beleidigung, genau. So wie beim brennenden Busch, so ist die Gemeindeversammlung der Gläubigen heilig, weil der Herr mitten unter ihnen ist. Und es spielt keine Rolle, wo wir uns versammeln, ob wir uns in einem Restaurant versammeln oder unter einem Baum oder in einer Gartenlaube. Gottes Gegenwart macht unsere Versammlung heilig. Die Versammlung der Heiligen ist kein Ort für schmutzige Gedanken, für Streitigkeiten oder böse Handlungen. Wer Gott anbeten will, der muss seine Schuhe ausziehen. Im übertragenen Sinn natürlich. Das heißt, er muss die Welt draußen lassen. Wer in die Gemeinschaft mit Gott treten will, der heiligt sich für den Herrn. Das heißt, was heißt Heiligung? Vom katholischen Sinn haben wir da einen falschen Begriff, was Heiligung ist. Heiligen heißt sich reinigen, sich weihen, sich hingeben. Viele sind sich vielleicht das gar nicht bewusst, dass wenn wir uns gerade am Sonntagmorgen versammeln, geht es nicht darum, dass man da irgendwo mal erscheint und dann vielleicht vorher noch irgendein Wortgezänk hatte im Auto und so weiter. Nein, wir heiligen uns für den Herrn. Wir lassen bewusst die Welt hinter uns und kommen, um Gott anzubeten. Und das ist ganz wichtig. Gott ruft uns auf zur Heiligung im 1. Petrus 1,16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig und wir können uns ihm nur nähern, wenn auch wir uns heiligen lassen. Und diese Heiligkeit, dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist, gilt es nicht nur für uns dann zu beanspruchen. Das ist zu egoistisch. Gott will das nicht, dass wir das einfach nur mit ihm pflegen und dann sagen Danke. Und das ist ein Teil. Er will, dass wir das hinaustragen in die Welt, wo wir Menschen begegnen. Denn heilig sein ist nicht bloß eine persönliche Einstellung oder eine Sache von zwei Stunden in der Woche. Heilig sein ist ein Lebensstil, von dem unsere Mitmenschen profitieren sollen. Und schließlich fünftens, anbeten heißt Gott dienen. Gott will, dass wir ihm dienen, und zwar 24 Stunden im Tag und 7 Tage die Woche. Wie das Wort Gottesdienst schon sagt, bedeutet es Gott dienen. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den Herrn. Jesus erklärt, wie dieses Dienen aussieht. In Matthäus 22, 37 sagt er, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Damit diese Liebe nicht bloß Gefühle bleiben oder intellektuelle Logik, geht es Jesus um viel mehr. Jesus geht weiter in seiner Erklärung an die Pharisäer, indem er hinzufügt, ein zweites Gebot ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Damit wird unsere Liebe zu Gott erst richtig sichtbar. Gottes Liebe rüstet uns aus, unsere Mitmenschen zu lieben. Wir können lange behaupten, dass wir Gott lieben, wenn wir aber mit unseren Geschwistern und in der Gemeinde und mit unseren Mitmenschen in der Welt nicht klarkommen, dann stimmt etwas nicht mit unserer Liebe. Gott anbeten bedeutet Gott lieben. Gott lieben bedeutet Gott dienen. Und das bedeutet dann auch wiederum den Menschen dienen. Wie soll unser Gottesdienst konkret aussehen? Im Jakobus, im ersten Kapitel, Vers 19 bis 27, wird von drei Möglichkeiten gesprochen, die unseren Gottesdienst ausmachen. Erstens einmal dienen mit unserem Temperament und unserer Zunge. Ich lese dazu im Jakobus, im ersten Kapitel, Vers 19 bis 20. Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Denn der Zorn eines Mannes schafft die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Je besser wir unsere Laune oder unsere Zunge durch den Heiligen Geist unter Kontrolle bringen lassen, desto mehr ist unser Glaube mit unserem Leben, sage ich jetzt mal, synchronisiert. Ihr kennt ja alle das Wort auch vom Computer her, wo man verschiedene Dinge synchronisiert, gleich macht. Es gibt allerdings Menschen mit großer Selbstdisziplin. Die können sehr gut ruhig sein und sich selbst beherrschen. Das ist Teil ihres Charakters. Doch das ist hier nicht gemeint. Es geht nicht um eine angeborene Kraft oder Fähigkeit, um vielleicht eine rein menschliche Disziplin oder Bemühung, die vielleicht sogar oft berechnend ist, wenn ich denke im Geschäftsleben, wo es ums Geld geht. Es geht um die Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, die in uns wirken und die Kontrolle übernehmen will. Also das heißt, wenn wir uns in einer bestimmten Lebenssituation an Gottes Wille erinnern, und dementsprechend handeln. Wenn wir zum Beispiel in ein Wortgezänk geraten oder Streit und dann merken, Moment, Gott will das nicht. Ich muss hier einen Weg rausfinden. Das ist, was der Geist Gottes dann bewirkt. Wenn ich dann mit Liebe plötzlich aus diesem Streit oder aus dem Wortgezänk rauskomme. Ruhig bleibe und vielleicht schlichtend wirke, aus Liebe zum Nächsten auch. Auf der anderen Seite geht es um das Aufdecken der Sünde natürlich und sich nicht an den unfruchtbaren Werken der Welt zu beteiligen. Dann im Vers 21 vom Jakobus heißt es, lasst uns daher alles ablegen, was uns schmutzig macht, was strotzt vor Bosheit, und in Sanftmut das Wort annehmen, das in euch eingepflanzt ist. Es vermag eure Seelen zu retten. Ich möchte hier sagen, dienen mit unserem Kopf und Herz. Die Frage ist, wie weit sind wir bereit, uns noch verändern zu lassen? Was liegt da noch drin in unserem Leben? Ist es mit unserer Bekehrung abgeschlossen? Wissen wir es? Wissen wir es besser als die anderen? Sind wir froh, dass wir nicht so sind wie die Ungläubigen? Oder geht unser Veränderungsprozess weiter? Ich finde, es ist super, wenn wir stur auf dem Weg des Herrn bleiben. Da dürfen wir stur sein. Aber bitte nicht im Veränderungsprozess. Wir müssen überall signalisieren, dass wir veränderungsbereit sind. Dass wir überprüfen, neu überdenken. Das muss der Welt klar signalisiert sein. Ich weiß es nicht, ich bin auf dem Weg, Verschiedenes zu erforschen und möchte mich dauernd anpassen, neu verändern lassen. Das muss die Welt erfahren und auch in der Gemeinde. Je mehr da so zwei Büffel zusammenkommen und jeder meint, er wisse es besser als der andere, desto mehr kracht es in unseren Gemeinden. Und das kann es nicht sein. Nehmen wir das Evangelium dankbar auf und lassen es in unserem Denken einpflanzen wie ein gesunder Baum. Es gibt viele, die das Evangelium, das ihre Seelen rettet, nicht aufnehmen können, weil es einfach, ganz einfach keinen Platz hat. Es gibt keinen Platz in ihrem Denken dafür. Sie sind zu viel oder zu sehr mit anderen Dingen des Lebens beschäftigt, die am Ende ihr Herz beschmutzen. Doch das Böse, das Weltliche, das muss eben zuerst ausgerissen werden in unseren Herzen, wie Unkraut, damit das Gute eingepflanzt werden kann. Und das Verrückte ist, dass dieses Unkraut immer wieder kommt. Es ist ein nie endender Prozess, wenn wir nicht ständig dran und drauf sind, zu schauen, wo habe ich noch Unkraut in meinem Herzen. Dann lassen wir das wachsen und gedeihen und wir haben keinen Platz für Gutes nachzusehen. Gärtner können das am besten natürlich bezeugen. Es ist einfach ein nie endender Kampf und Gott hat uns einfach vieles offenbart, aber es ist alles so beschränkt, was wir eigentlich von diesem Gott wissen. Und vielleicht macht er das auch ein bisschen, weil es uns umso mehr suchend machen sollte nach ihm. Statt zu sagen, ja, wir wissen ja nichts. Nein, Streben nach Gott führt dazu, dass ich immer mehr verstehe, wo ich Unkraut ausreißen kann. Und so mit meinem Gott eine Beziehung eingehe, eine lebendige Beziehung, die von Dauer ist. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, was eine typische menschliche Reaktion war, wenn ein Gottesmann dem Volk Umkehr predigte. Es heißt immer wieder, sie waren halsstarrig, sie waren wütend, sie trachteten dem Propheten nach dem Leben. Unser Gottesdienst besteht darin, dass wir uns immer und immer wieder verändern lassen zum Guten und sagen und niemals sagen, bis hierher und nicht weiter. Unser Veränderungsprozess hat bei der Bekehrung begonnen und wird nie aufhören bis zum letzten Atemzug. Dienen mit unserem Wandel und unserem Werk, das lesen wir im Jakobus 1, 22 bis 27. Seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer das Wort bloß hört, nicht aber danach handelt, gleicht einem Mann, der sein Gesicht, das er von Geburt hat, im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich selbst, geht weg und vergisst sogleich, wie er aussieht. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und dabei bleibt, wer also nicht ein Hörer ist, der alles wieder vergisst, sondern ein Täter, der sein Werk tut, der wird selig sein bei dem, was er tut. Wer meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist leerer Wahn. Reine und unbefleckte Frömmigkeit vor Gott, unserem Vater, ist dies, sich kümmern um Witwen und Waisen in ihrer Not und sich von der Verschmutzung durch die Welt zu bewahren. Das sind diese drei Dinge. Zunge im Zaum halten, für die Schwächeren in der Gemeinde sorgen und sich selbst von der Welt, von der Verschmutzung der Welt zu bewahren. Es ist wertlos, am Sonntagmorgen ein paar guten Gedanken der Predigt zuzuhören, ohne sie mit in den Alltag zu nehmen und sie anzuwenden. Das ist, als ob jemand, sagt Jakobus, am Morgen in den Spiegel schaut und anschließend vergisst, wie er aussah. Ich finde das ein super Beispiel. Jakobus erinnert uns daran, dass echter Glaube sich um die Bedürftigen kümmert. Gott will, dass auch für die Schwächeren und die Schwächsten in der Gemeinde gesorgt wird, dass niemand zu kurz kommt. Manche sind finanziell schwach, andere haben einen anderen schwachen sozialen Status, weil sie alt und alleine sind und manchmal vielleicht nur einen Besuch brauchen. Wieder andere brauchen unseren Beistand in geistiger Hinsicht, indem wir sie ernst nehmen und nicht diskriminieren, weil sie Probleme haben im Leben. Es ist einfach zu sagen, ja, du hast halt Sünde im Leben und deshalb hast du all diese Probleme. Und soweit ich mich manchmal erinnere an frühere Prediger, für sie war alles eine Last und ein Druck. Es gibt viele Probleme in der Gemeinde, klar, aber es ist doch so wunderbar. Packen wir sie an, nehmen wir sie als Herausforderung. Gott zeigt uns neue Wege. Wenn wir nicht auf diese Dinge achten, dann machen wir unseren Gottesdienst und unsere Frömmigkeit zunichte. Es geht einfach nicht, es kann nicht nur um 1,5 Stunden am Sonntagmorgen gehen. Es geht um viel mehr. Gott will, dass wir zu Tätern werden, im positiven Sinn. Im Johannes im 13. Kapitel Vers 15 lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wusch. Das ist Gottesdienst, wie ihn der Herr sich von uns auch wünscht. Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, wie ich euch getan habe, so tut auch ihr. Die Füße waschen heißt dem Nächsten dienen. Auf den Nächsten eingehen, wir können das schon in Gesprächen. Zu sagen, jetzt bin ich nicht dran, der andere hat ein Bedürfnis. Ich kenne meine Bedürfnisse zu gut, gut genug. Und manchmal könnte man tatsächlich 2 Tonbänder aufstellen, bei gewissen Leuten, die miteinander reden, und das sind 2 völlig einzelne Vorträge. Keiner geht auf den anderen ein. Besonders in der Welt sieht man das stark. In der Gemeinde weniger. Also so wie ich es jedenfalls erlebe. Aber es ist auch da noch großes Wachstumspotenzial. Lasst uns doch aufeinander eingehen. Kennen wir einander überhaupt? Wissen wir, wie der eine oder andere tickt? Es ist einfach zu sagen, hallo, schön und dich zu sehen und auf Wiederschauen. Aber mal sich einzulassen, auch Bereitschaft zu sagen, hast du ein Problem, im Fall, ich werde da, wenn du möchtest, ich bin bereit. Ich dränge mich nicht auf, ich muss keine Probleme zusätzlich haben, habe genug mit meinem Leben, aber ich möchte auch bereit sein, mitzutragen, zuzuhören. Und wie gesagt, das ist schon diese Woche gefallen, es geht ums Zuhören, nicht ums Lösungen bieten. Menschen brauchen andere Menschen. Menschen brauchen Gemeinschaft, Verständnis, Zuneigung. Dienen, das ist das, was uns Menschen zuwiderläuft. Und es sind so viele Prinzipien im Wort Gottes. Es ist immer gerade das Gegenteil, was uns so einfach fällt. Und das ist das Verrückte. Jesus will, dass wir dienen, wie er es uns vorgemacht hat. Gut, ich möchte zum Schluss kommen und sagen, liebe Männer, liebe Brüder, der allmächtige Gott hat uns die große Verantwortung übertragen, die Gemeindeversammlungen zu gestalten und zu leiten. Wir wollen nicht das Thema mit den Frauen immer wieder hoch auf den Tisch bringen. Es wird dort gerne auf den Tisch gebracht, wo die Männer einfach nicht bereit sind zu dienen. Sagt man, ja, wo sind denn die Frauen? Da könnten doch auch Frauen und. Ich kann für 10 Jahre Gesangsleiter sein, keine Noten kennen und jeden Sonntag irgendein Lied anstimmen, weder mit Pfiff noch mit Richtigkeit, und kümmere mich keinen Dreck darum, wie die Lieder wirklich geleitet werden müssen. Was für eine Schande für die Gemeinde! Dann sitzen Frauen da, die könnten das, weil sie eben Musik spielen oder was immer, und die sagen dann, ja, also lass doch mich das tun. Warum? Weil die Männer zu faul sind, einen Kurs zu nehmen irgendwo, um mal zu verstehen, wie man Noten anschaut und leitet und liest, damit die Gemeinde richtig angeleitet werden kann. Das kann es doch nicht sein. Wir stehen da nach vorne, manchmal komme ich irgendwo in eine Gemeinde und ich meine, das kann ja mal passieren, oder? Aber ich meine, wenn da kommst du in eine Gemeinde, sitzt da ab und dann heißt, du, wer hat eigentlich den Gesang? Oh, ja, du, ja, okay. Oh, ja, ich hab's ganz vergessen, du, ja, okay. Dann stehen sie da vorne und dann wird irgendwas schnell hervorgeholt. Buch auf, okay, da ist ja ein Lied, oder? Wie können wir sicher irgendwie? Alle können ja das ein bisschen. Mann, was ist das für eine Anbetung? Das geht doch nicht. Lasst uns die Verantwortung tragen und das große Vorrecht, das wir von Gott bekommen haben als Männer, die Gemeinde zu leiten, und zwar mit unserem besten Wissen und Gewissen. Lasst uns erstklassige Gemeindeversammlungen abhalten und nur das Allerbeste für den Herrn geben, denn er hat auch nur das Allerbeste verdient. Allerbeste gegeben. Der Herr verdient nur das Allerbeste von uns. Und das sollen alle sehen, dass wir alles geben, wenn wir nach vorne gehen. Es ist einfach verrückt. Ich schaue auch so immer wieder in die Runde, weil ich möchte nicht, dass irgendeiner einnickt. Und deshalb wurde ich immer emotionaler. Auch bei uns in der Gemeinde, es geht mir nicht darum, dass wir nur eine Versammlung abhalten, sondern dass alle in diesen 1,5 Stunden dabei sind, vom Anfang bis zum Ende. Und das heißt natürlich, dass ich mir ein bisschen Mühe geben muss, ein bisschen in den Arsch klemmen muss. Wenn man es das sagen darf, vielleicht. Lasst uns flehen, wenn wir beten. Gebete vorbringen, die Sinn machen, nicht nur lange sind und alle am Ende gar nicht mehr wissen, ah, jetzt wäre das Amen gekommen, ich habe gar nicht mehr zugehört, war schon lange wieder am Beruf, wo ich da noch verschiedene Dinge zu erledigen habe. Völlig verloren gegangen, weil man zu lange betet einfach. Ich meine, es ist ja schön, wenn du geistlich bist und lange beten kannst, mach doch das zu Hause. Aber wenn die Leute da sind und mitbeten, dann musst du schauen, dass sie am Ball bleiben und am Ende mit dir auch das Amen sprechen können. Und das ist natürlich das Wunderbare hier. Ich sehe immer, das ist nach jedem Gebet mehrere Leute, Amen, da merkt man, die waren voll dabei. Fürbitten vorbringen, Danksagungen, mit Leidenschaft, mit großem Respekt, mit Ehrfurcht, mit viel Freude. Es ist so etwas Wunderbares. Die Gemeinde, die Aufgaben in der Gemeinde, wie sie der Herr uns gegeben hat. Lasst es uns unermüdlich dienen. Gott dienen. Es heißt im Hebräer 13,15, durch Jesus wollen wir Gott allezeit ein Dankopfer darbringen. Das heißt, wir loben ihn mit unseren Lippen und bekennen seinen Namen. Lasst uns keine Minimalisten sein, sondern uns ständig verbessern mit unseren besten Kräften und Fähigkeiten. Lasst uns die Kritik auch von unseren Frauen und unseren Geschwistern dankbar annehmen. Die Frauen sind meistens die stärksten Kritiker, die wir an unseren Seiten haben. Lasst uns das annehmen, damit wir uns in unseren Diensten verbessern können. Es kann doch nicht sein, dass eine Frau sagt, Woche für Woche, du predigst einfach zu lange. Und andere auch sagen, du, das ist mir einfach zu lange und wir merken nicht, dass es zu lange ist und geben nicht eine Minute nach. Lasst uns auch Vorbilder sein der Herde, wie es sich gehört, damit die Kinder und die Frauen sich geliebt fühlen, angenommen fühlen in der Gemeinde, ja, dass sie gerne kommen. Wenn ich am Sonntag zur Gemeinde komme, weiß ich, jetzt ist mein Dienst. Jetzt möchte ich jeden spüren lassen, dass ich ihn liebe oder sie liebe. Manchmal gebe ich eine Umarmung, Manchmal einfach nur irgendein positives Wort. Es ist mir richtig ein Teil meines Lebens geworden. Ich habe einfach gemerkt, ich bin auch ein Mensch, der Lob und Anerkennung gern hat. Ich kriege das kaum. Also fange ich jetzt mal an. Egal, ob ich der Einzige am Ende bin auf der Welt, aber wenn ich es nicht mache, tut es überhaupt niemand. Also gib Lob und Anerkennung, wo du kannst, wenn es nur fürs Kleinste ist. Und das tut der Harmonie, der ganzen Anbetung so viel Gutes. In der Gemeindeversammlung lernen wir zu dienen, wie Gott es gefällt. Und dieser Dienst, der rüstet uns dann auch aus für die 24 Stunden, die wir dann in der Welt verbringen, für den 24-stündigen Gottesdienst. Also lasst uns keine Heuchler sein, die einfach nur schnell so ein Stell dich einmachen für den Herrn am Sonntag, sondern wir glauben an den Herrn und wir wollen mit ihm leben unter seinem Dach. Wir wollen ihm dienen mit unserem besten Wissen und mit unseren besten Kräften. Wir wollen nicht am Sonntagmorgen ganz anders handeln und reden und während der Woche unseren Familien tyrannisieren. Gott will, dass wir in unserer ganzen Haltung eine liebevolle, besorgte, hingebungsvolle Führung übernehmen, in der Familie, aber auch in der Gemeinde. Wie die Leviten damals sind wir berufen als Männer. Darum lasst uns das Vorbild Jesu alle Zeit vor Augen halten, wenn wir an unseren Gottesdienst denken, indem wir bereit sind, uns zu demütigen und einander die Füße zu waschen. Sind wir diese Woche stimuliert worden, motiviert? Dann lasst uns gehen und anbeten. Amen.